ach, ein ganz normaler Montag und die Sehnsucht nach Normalität und nach Alltag und nach Ruhe und nach Geborgenheit, das können wir wahrscheinlich gar nicht mehr so nachvollziehen, weil wir als nicht im Krieg Geborene keinen Krieg mehr kennen und für uns die parlamentarische Demokratie was ganz Normales ist. Dabei wurde es mit Blut und mit vielen Toten und einfach erkämpft, muss man ganz klar sagen. Das zu sagen, tja, hilft das was oder ist es wichtig, sich das nochmal ins Bewusstsein zu rücken? Das frage ich Sergej Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und natürlich unsere Zuhörer, wünschen Ihnen alle eine erfolgreiche Woche. Ja, Sie fangen wieder mit einem ganz großen Thema an. Also erstens, ein Teil unserer Zuhörer hat ja auch noch anderes erlebt. Es ist ja gerade mal 30 Jahre her, dass die Mauer fiel. Das heißt, man hat schon einen Geschmack dafür und ein Gefühl dafür, dass die Dinge auch anders laufen können. Zumal die Entwicklung in der Welt, aber auch hier in Europa ja auch doch besorgniserregend ist in jeder Hinsicht. Insofern glaube ich, ist es ganz gut, wenn man so einen historischen Anlass wählt, um zu sagen, also schaut mal her, das ist gar nicht so lange her, der Erste Weltkrieg und dann der Zweite Weltkrieg, wie viel Opfer hat das gekostet und sind wir denn wirklich so verrückt, schon wieder uns in solche Situationen zu bringen. Insofern war es für mich etwas enttäuschend. Es war ja angekündigt, dass eventuell Putin und Trump über die Raketen sprechen. Sie haben es nicht gemacht offensichtlich, sieht auch nicht so aus, als ob da noch was kommt. Also im Augenblick gibt es schon auch starke Kräfte, die interessiert sind, dass es in der Welt schlechter geht und dass es Zuspitzung gibt und dass man mehr für die Rüstung dann ausgeben kann. Also wir sind schon nicht ganz so harmlos dran, wie wir es uns wünschen könnten.
Ich habe gerade vergessen, dass ein guter Freund von mir tatsächlich vor dem Krieg geflohen ist, nämlich vor dem Jugoslawienkrieg. Also so weit weg ist der Krieg zeitlich und auch örtlich gar nicht, oder?
Richtig, diese rückfallende Barbarei auf dem Balkan in den 90er Jahren hat uns ja gezeigt, wie dünn praktisch die Kulturschicht ist, der Zivilisation, wenn man dran kratzt. Auch wir leben in einer Stadt, wo es Nachbarn gibt, nicht direkt am Haus nebenan, aber eine Straße weiter vielleicht, die in der Lage sind, Häuser anzubrennen, die zu vergewaltigen würden, wenn es denn ihnen möglich wäre durch Kriegsgeschehen. Das heißt also, zu glauben, das heißt, ist alles überwunden, das ist alles von gestern, das ist, glaube ich, naiv. Insofern gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern und versuchen natürlich auch im aktuellen Geschehen etwas vernünftiger zu sein, was uns zunehmend auch schwerfällt.
Die Vereinten Nationen sind ja vom Ansatz her eine gute Idee. Die Frage ist nur, funktioniert die UNO, funktionieren die Gremien der Vereinten Nationen, die ja nun keine Beschlusskraft haben, aber sie sind was Symbolisches und ist sowas wie der symbolische Migrationspakt etwas wert?
Nee, der Migrationspakt ist natürlich der Versuch, viele Länder einzubinden, gewisse Standards einzuziehen. Wir wissen das aus der Menschenrechtsproblematik, auch aus den 70er und 80er Jahren. Man hat sich zwar festgelegt, aber oftmals gerade auch hier in Europa ganz andere Dinge gemacht. Letztlich hat es aber dazu geführt, dass die Welt verändert worden ist. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie Sie. Ich bin auch jemand, der die UNO durchaus schätzt, auch wenn sie natürlich nur so gut und so stark sein kann wie die größeren Spieler in diesen Gremien. Und da scheren die Amerikaner gerade aus. Die Russen und die Chinesen kümmern sich auch nicht um den Zusammenhalt. Wir müssen nicht die UNO verantwortlich machen dafür, dass sie bestimmte Dinge nicht kann. Und das sind die Mitgliedstaaten. Und dann passieren natürlich solche Dinge wie dieser schreckliche Krieg im Jemen, wo die UNO als einzige hilft überhaupt und helfen kann. Aber sie wird daran gehindert. Und zum Teil kommt es ja nicht mehr zu einer Verurteilung von Saudi-Arabien, weil die einfach zu stark sind, weil die zu viele Anhänger haben, weil die Amerikaner sie schützen. Also in dieser Situation, glaube ich, die UNO für irgendwas verantwortlich zu machen, ist falsch. Und bei dem Migrationspakt, ich würde mal sagen, das war eine propagandistische Blase der AfD. Da hat man ein bisschen was hochgeblasen, was man mit Recht hoffte, dass das viele Menschen gar nicht verstehen, worum es da geht. Deutschland erfüllt ja fast alle Kriterien, die da genannt werden. Das heißt, wir haben ja gar keine Einschränkung dadurch. So umgedreht, Länder in Afrika oder im Nahen Osten müssen sich da an die Standards mehr halten. Insofern sage ich mal ein Plus für Deutschland, auch wenn es ins Minus gedreht worden ist mit dieser Debatte.
Die Parteienfinanzierung, das Prinzip der Parteienfinanzierung ist ja in Deutschland, finde ich, ganz gut gelöst. In Amerika ist das ja etwas anders. Also völlig klar, dass man Parteispenden sammeln muss, um überhaupt den Wahlkampf finanzieren zu können. In Deutschland gibt es die Wahlkampfkostenrückerstattung, ein relativ transparentes System. Großspender müssen genannt werden. Das ist eigentlich was Gutes für die Demokratie, oder?
Ja. Ja, wir erleben natürlich trotzdem auch bei uns, dass getrickst wird, und Sie spielen sicherlich auf die jüngste Entwicklung bei der AfD an, dass dort aus der Schweiz, wie auch immer, das ist das nicht-europäische EU-Ausland, europäisch schon, aber nicht EU-Ausland, da sind die Kriterien noch ein bisschen härter, und wir werden uns mal anschauen, wie die sich daraus winden. Im Augenblick hoffen ja viele, dass mit dem Namen stehende Frau Weidel, die im Bundestag eine, was für mich sehr abstruse Figur macht, dass die eventuell unter dem Druck der Ereignisse, da gegen mehrere Gesetze verstoßen worden ist, offensichtlich zurücktritt. Aber ich rechne damit bei einer Partei wie diese, in der sie ist, nicht. Also ich glaube, egal was da erzählt wird, wird irgendeine Verschwörungstheorie aufgedeckt, und die macht genauso schön weiter ihre Dinge. Das heißt also, die Hoffnung, dass wir dem Gesetz entsprechend hier verfahren können, also ich habe sie nicht unbedingt.
Ich habe letztens eine Reportage gesehen von Funk, und da habe ich das erste Mal gehört, wie ein Amerikaner das Wort AfD amerikanisch ausgesprochen hat, AfD, ganz komisch. Und der hat das genannt, sagt, ihr habt doch die richtigen Leute. Das war ein Trump-Anhänger, der sagte, warum wählt ihr denn nicht AfD oder AfD? Das heißt, da gibt es die klare Verbindung von Trump-Anhängern zu AfD. Kann man das so einfach sagen?
Ja, doch, natürlich gibt es da Parallelen. Es gibt ja Parallelen nach Österreich oder nach Italien. Auch Pen und die ganzen Entwicklungen in Frankreich und die AfD und Herr Gauland und die anderen waren ja begeistert, dass der Trump gewählt worden ist. Das zeigt ja auch die Verkommenheit der Situation bei denen. Insofern sage ich mal, kann auch niemand sagen, der hier sagt, ja, ich will ja nur Protest wählen, ich will ja nur, dass die anderen ein bisschen unter Druck geraten, kann nicht sagen, dass er das nicht sieht und dass er nicht weiß, worauf das hinausläuft, die ganze Geschichte. Das heißt, wer da hingeht und mitmacht, der tut das, ob als Wähler oder als Mitglied in diesem Verein, durchaus sehr bewusst. Und ich bleibe dabei, wenn Sie nach Thüringen schauen, da geht es ja nach wie vor darum, dass der Verfassungsschutz sich damit beschäftigen will. Das ist nicht nur eine reine PR-Geschichte der alten Parteien, sondern das ist schon richtig, da muss man genau hinschauen. Wir haben hier eine NPD-Leit und nicht eine Partei, die vielleicht nur am rechten Rand operiert. Also insofern muss man damit ernsthaft umgehen. Und insofern auch dieser Spendenskandal ist nur ein mehr, der uns zeigt, dass da etwas schiefläuft.
Was nützt das alles, das zu sagen, NPD-Leit und so weiter, wenn die anderen, die vermeintlich etablierten Parteien, die auch kein gutes Bild abgeben, Ihr ehemaliger Kollege Martin Debes hat es ja heute schön beschrieben, das Theater, dass dieses Postengeschacher und die Intransparenz und der Streit nicht dazu führt, dass die Menschen Vertrauen haben in die Parteien und dann eben sagen, ach naja, dann probier es mal bei den anderen.
Naja, ich sage mal, wir müssen uns die Welt mal ansehen. Sie ist nicht ideal, sie muss besser gemacht werden, und insofern sollte man daran arbeiten und nicht versuchen, den Zusammenhalt, den wir noch haben in der Gesellschaft oder in Europa, das Ganze zu zerlegen. Es gibt ja auch positive Beispiele, der Grüne Parteitag am Wochenende in Leipzig, da hat man sich eindeutig zu Europa bekannt und will Europa weiterentwickeln. Das ist unsere einzige Chance, das versteht ja jeder vernünftige Mensch, dass wir alleine gegen China, gegen Amerika, gegen Russland gar nicht bestehen können, auch Deutschland nicht, trotzdem es relativ groß ist. Das heißt, es an dieser Stelle vernünftig weiterzumachen, auch an dem sozialeren Europa zu feilen, damit einfach die Konkurrenz um die Arbeitsplätze, um die Sozialleistungen nicht zu groß wird, dadurch auch Migration gebremst werden kann. Das sind ja alles Aufgaben, die lösbar sind. Das ist ja nicht so, dass nicht lösbar ist. Insofern sage ich mal, gibt es sowohl positive als negative Zeichen. Dass hier örtlich in Thüringen Gezerre ist um den Landtagspräsidenten, um die Nachfolge von Herrn Karius, das ist jetzt, sage ich mal, eine Posse am Rande des Geschehens. Und wir drücken immer mal für eine kleine Posse auch in Thüringen. Ich meine, ein bisschen Unterhaltung müssen wir ja auch haben in der Politik.
Ja, das stimmt.
Also die Tatsache, dass man einen Kandidaten ins Rennen schickt, der offensichtlich von der Mehrheit nicht getragen wird, das ist schon nicht sehr schön. Das ist auch so ein taktisches Herumgespiele. Die zweite Geschichte, Frau Dietzel hat es schon einmal gemacht, aber sie ist eben halt nicht im Parlament im Augenblick. Und wenn man nicht eine Lösung hat dafür, dass einer der CDU-Abgeordneten tatsächlich aussteigt und ihr den Platz freimacht und auf diese Art und Weise sie tatsächlich dann auch Landtagspräsidentin wählbar ist, das ist eine schöne theoretische Geschichte, aber solange es praktisch nicht machbar ist, sollte man damit nicht, sage ich mal, hausieren gehen. Also im Augenblick gibt das alles kein schönes Bild ab. Aber das sind so die, sag ich mal, Kuriositäten am Rande des politischen Geschehens. Wirklich berühren tut es ja keinen Menschen da draußen.
Brauchen wir also eine neue Novemberrevolution, eine Frühlingsrevolution, ein Ruck, ein Aufstehen oder was braucht es in Deutschland? Weil ich habe das Gefühl, dass die Leute müde sind oder wütend. Aber das sind ja alles so keine Rezepte, um ein Land zu verändern, oder?
Also das Wütend ist erstmal ein Produkt dessen, dass man einfach nicht realisiert, was um einen herum wirklich passiert. Das heißt, das Land ist ja in einer guten Verfassung. Es ist wirtschaftlich in einer guten Verfassung, es ist sehr stabil. Es ist nach wie vor eines der Länder in Europa, das zieht und nicht geschoben werden muss, was auch in der Vergangenheit zum Teil stattgefunden hat. Denken Sie mal an die ganzen Querelen der 90er Jahre. Das heißt, viele haben einfach gar kein Gefühl mehr dafür, was eigentlich Realität ist da draußen in dieser Welt. Also schauen Sie mal nach Amerika, schauen Sie in andere Krisenregionen. Also da ist etwas verloren gegangen, also ein Stück Realitätssinn im Osten mehr als im Westen sogar, muss man dazu sagen, weil vieles, was da in den letzten 30 Jahren passiert ist, eben den Menschen den Anlass bietet zu sagen, na, das war jetzt nicht nach Wunsch gelaufen. Andererseits, wenn Sie sich erinnern, als wir unsere Gesprächsreihe begonnen haben, da war die Arbeitslosigkeit nach wie vor das absolute schwere Thema, was nicht zu bewältigen war. Inzwischen ist es auch für Thüringen nicht nur statistisch zurückgegangen, man sieht es auch im Gespräch mit Handwerkern, ich habe im Augenblick viel damit zu tun, privat, dass die eigentlich ganz gut unterwegs sind. Erstens, die haben Arbeit, zweitens, auch wenn irgendwas nicht so ist, die haben auch Angebote von anderen Firmen, also zu wechseln. Alles Dinge, die es gar nicht gab früher. Also die Leute stecken das, was gut ist, einfach weg und kümmern sich dann sehr stark darum und blasen Dinge auf, die vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind, anstatt sich zu engagieren.
Wollen wir den Hörerinnen und Hörern in aller Welt und in Weimar noch eine Posse aus Erfurt zumuten, wobei es ja auch den Bezug gibt zur Kultur, zur deutschen Kulturwelt, nämlich Bayreuth. Was halten Sie von der Geschichte um Tobias Knoblich, der ja noch Kulturdezernent ist und jetzt Kulturbeigeordneter werden möchte in Erfurt, obwohl er in Bayreuth schon den Job hat? Ist das legitim?
Ja, das ist eben halt die Komik des Lebens. Da muss man oft mal sagen, Kabarettisten suchen nach schönen, zündenden Stoff, aber das Leben liefert oftmals die lustigsten Varianten. Also ich würde mal sagen, das Wort Posse ist schon gefallen, das ist eine typische Posse. Was mich ein bisschen stört in der Situation, es gibt ja jemanden, in dessen Hand sich ja viel Wissen und viel Kenntnisse der Dinge befindet. Das ist der Oberbürgermeister in Erfurt. Niemand redet richtig oder kann zumindest ihn dazu bringen, dass er mit Ihnen redet. Das ist eigentlich die klassische Aufgabe von Presse an dieser Stelle, einfach mal sich hinzusetzen und sagen, erzählen Sie mal, was soll diese ganze Aufführung? Die ist ja wirklich peinlich. Ich meine, wenn man den Brief der Sozialdemokraten aus Bayreuth liest, oder zumindest das, was davon zitiert wird, die sich freuen würden, wenn der Mann in Erfurt bleibt, nachdem sie ihn schon in Bayreuth, sagen wir mal, auch schon haben wollten. Also das zeigt ja einfach, dass das alles, sage ich mal, schiefgelaufen ist, wie es nun geht. Und der Mann da mittendrin steht und tut so, als ob er mit dieser Beschädigung irgendwas noch machen könnte hier. Also da ist aber ein Verantwortlicher zu benennen. Das heißt, man muss einfach mit dem Oberbürgermeister. Genauso ist es ja mit dieser ganzen Kobo-Geschichte, von der wir ja auch nicht so richtig wissen, was soll das Ganze? Warum beschädigt man so ein Unternehmen mit so einer Vorgehensweise? Ich habe jetzt so eine einfache Theorie. Viele Politiker, die für einen bestimmten Zeitraum gewählt werden, gehen davon aus, dass sie im ersten halben Jahr, dreiviertel Jahr, wenn sie wiedergewählt werden, die ganzen, sage ich mal, Schweinereien machen müssen, die die ganzen 5 Jahre oder 6 Jahre geplant sind, ja. Und wir halt sozusagen jetzt eine große Dosis dieses erleben. Er versucht, die Dinge so zurechtzurücken, wie sie für ihn günstig wären. Also hier muss einfach die Klarheit beim Oberbürgermeister mal endlich mal erfolgen.
Ja, so wird es sein, denn nächste Woche Montag nach unserem Gespräch wird Andreas Bausewein im Studio sein und all das werde ich ihn fragen, in der Hoffnung, dass es nicht wegbrummelt. Das kann er nämlich auch sehr gut, das sozusagen wegzu...
Aber da bleiben Sie gestillt durch unsere Gespräche knallhart dran.
Ja, ich versuche das zumindest. Mal sehen. Also nächste Woche die Fragestellung.
Das ist aber eine schöne Aufgabe für Radio Frei. Ich sehe ja niemanden weit und breit, der das noch übernehmen könnte. Und es sind zwei Themen, die natürlich uns sogar überregional fast interessant machen, weil tatsächlich Bayern davon betroffen ist und andere Regionen. Also wir sollten da sehr aufpassen, dass wir diesen Unsinn nicht weiter betreiben.
Herr Lochthofen, wir könnten ewig weiter plaudern, aber die Woche hat begonnen, in die gehen wir frohen Mutes trotz allem. Ich wünsche Ihnen...
Wir haben Herrn Seehofer gar nicht erlebt.
Na, ist er nun schon weg?
Diese Frage, nicht erwähnt, ja.
Ja, dann, Sie wollen es. Ist er nun schon weg oder ist er nur angekündigt weg? Weil das hat er ja schon mal gemacht.
Naja, ich sag mal, jemand, der ein Jahr lang Wahlkampf für eine andere unsere Partei, also die AfD, betreibt, ist ja schon überfällig. Das heißt, das ist ein richtiges Gewürge. Man sieht auch den Unterschied, sagen wir, den Klassenunterschied zwischen Merkel und Seehofer. Die Merkel hat schon sehr wohl gespürt, zack, festgestellt, an der Stelle muss ich den Schritt machen. Seehofer möchte natürlich auf keinen Fall, aber das würde nicht verhindern können, dass Söder alles in die Hand bekommt, weil die sind ja Rivalen, der hat ihn ja auch nicht gerne an dem Posten des Ministerpräsidenten heran. Nun fällt das auch noch in seine Richtung, dass er Parteivorsitzender wird, denn der etwas liberalere Gegenkandidat, Manfred Weber, der in Europa kandidiert als Nachfolger für Juncker, der wird es höchstwahrscheinlich nicht, das geht nicht, dass der dann irgendwo im Koalitionsausschuss rumsitzen muss, hier als Parteivorsitzender und gleichzeitig der Mann in Europa. Also das ist jetzt, sage ich mal, auch noch eine Geschichte, wo der Seehofer bis zuletzt versucht, sozusagen das, was offensichtlich passiert ist, zu torpedieren. Aber wie gesagt, sein Hauptverdienst ist schon, dass er ein Jahr lang Wahlkampf für die anderen betrieben hat und die schweren Verluste der CSU und der CDU auch sehr stark, auch der Großen Koalition insgesamt, ihm anzulassen sind. Und er versucht bis zuletzt, dieses Gewürge fortzusetzen. Sehr unangenehm.
Dann sage ich mal Adieu und Ihnen auf Wiederhören. Bis nächste Woche um die gleiche Zeit.
Ich hoffe, wir haben ein paar schönere Themen.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.